Vorführ.
Wir glauben, dass es Menschen gibt, die sowas interessiert. Hallo.
Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Schon wieder eine längere Pause seit der letzten Folge. Länger, als wir geplant hatten, aber so ist der Lauf der Welt manchmal.
Wir haben einen Plan. Hast du einen Plan, wann du eine nächste Folge aufnehmen willst?
Nö, aber wir hatten uns
aber ich sag's mal so, damit es sich
aber
so
wir hatten uns mal vorgenommen, so mindestens alle 2 Wochen. Ich glaube, das letzte das ist jetzt schon länger her als 2 Wochen.
Aber
und wahrscheinlich, ehrlich gesagt, Eva, wäre es wahrscheinlich auch einfacher, in den Alltag einzubauen, wenn wir einfach sagen, wir machen es immer
ja,
dann.
Das stimmt.
Ja, da müsste man nicht immer so rumplanen und hin und her schreiben, sondern man hätte einfach so einen Termin und müsste dann nur noch schreiben, okay, Thema ist X.
Aber zum Glück haben wir ja HörerInnen, die uns daran erinnern, dass es irgendwie schon länger nichts mehr von uns gab. Also es würde auch jemand merken, wenn wir sterben würden. Also,
das ist gut zu wissen, ne?
Ja, das ist ja immer meine Frage, weil ich ja alleine lebe, wer das als erstes entdecken würde. Es wäre wahrscheinlich die ZuhörerInnen des Podcasts.
Ja.
Oder die Nachbarn, wenn es komisch riecht.
Ja, aber das ist die Frage, was zuerst kommt. Ja? Also ich weiß nicht, im Winter zum Beispiel, wenn du die Heizung nicht sehr hoch hast, das dauert, glaube ich, echt. Also.
Ich habe auch die Heizung nie so hoch. Außerdem würde der Wanderer mich ja essen.
Ja.
Wahrscheinlich. Ja. Und dann stinkt vielleicht auch nicht so viel. Okay, komisch sind wir jetzt mal wieder abgeschwurft.
Genau, also wir haben uns voll krass 2 Themen vorgenommen und ich kündige das jetzt gleich an und am Ende kündigen wir es nochmal an. Wir haben 2-mal jetzt noch so Beziehungsthemen eigentlich auf der Liste. Und zwar nächstes Mal, ich finde, das ist auch ein Beziehungsthema, aber da reden wir ja nächstes Mal drüber, nämlich Single sein. Und dieses Mal über, welchen Titel wollen wir eigentlich da wählen? Ich glaube, der am meisten bekannte wäre Polyamorie.
Ja, aber ich bin so leise, weil ich suche gerade hier im Chat, wie schön du das ausgedrückt hattest. Und da hast du nämlich gesagt, Moment.
Jetzt kommt's.
Non-konventionelle Beziehung und ihre Abwehr. Das hört sich an wie der Titel deiner Doktorarbeit.
Das wäre eine interessante Doktorarbeit gewesen. Und ich glaube, ich kenne sogar jemanden, der ungefähr so eine Doktorarbeit geschrieben hat. Mit der müsste ich mich nochmal unterhalten.
Ja, hättest du mal vorher machen müssen.
Habe ich lange nicht gesprochen, also in Soziologie halt, die halt so dann Interviews gemacht hat und so. Bestimmt spannend.
Was mich jetzt daran irritiert hat, ist und ihre Abwehr.
Ja, und aber ihre Abwehr, das mit der Abwehr, das war eigentlich nur mal wieder so ein blöder, frecher Witz von mir, in dem gleichen Nachrichtenaustausch, die Eva, also das sage ich jetzt für alle HörerInnen, also ganz schockiert war, dass ich über so ein Thema mir vorstellen könnte zu sprechen, weil sie dann meinte, dass irgendwie ihr, also auch ironisch meinte, dass dann ihr rosarotes Bild von meiner Beziehung zu meiner Frau jetzt irgendwie in die Brüche ginge oder sowas. Und deswegen habe ich also scherzhaft an diesem Titel und ihre Abwehr hinzugefügt, weil man dann auch noch drüber reden könnte, wieso eigentlich. Und das finde ich nämlich tatsächlich, und das ist das Ernste daran, eigentlich interessant, weil sehr viele Leute, wenn sie das erste Mal mit dem Thema konfrontiert werden, erstmal ich glaube, dass wir ungefähr so pervers halten wie.
Oh mein Gott, mein Handy ist runtergefallen. Ja, ich höre dir weiter zu.
Ist es kaputt?
Nein.
Wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Wie, keine Ahnung, so pervers halten wie, weiß ich nicht, Sex mit Tieren oder so, ja? Also irgendwie, scheint bei.
Okay.
Vielleicht ist das übertrieben, aber das scheint bei einigen Leuten einfach ist ein sehr schockierender Gedanke sein. Und das finde ich interessant, weil ich gleichzeitig, und das ist der Grund, wieso ich das jetzt noch vorgeschlagen habe, das Gefühl habe, dass das in den letzten Jahren wirklich
salonfähig.
Ja, es ist normaler geworden irgendwie in meinen Augen. Und jetzt durch Zufall in den letzten Wochen war das in irgendwelchen Accounts auf sozialen Medien, die ich gelegentlich lese, hier und da immer mal wieder Thema. Und deswegen war es irgendwie mal wieder präsenter in meinem Kopf und fand ich interessant.
Ja, aber Friedrich, jetzt muss ich dich noch mal ganz kurz, bevor du da jetzt noch tiefer einsteigst.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass du in dem Chat das geschrieben hast, wegen dem, was ich gesagt habe, weil das habe ich erst danach gesagt. Ich glaube eher, dass es dir wahrscheinlich um allgemein die Abwehr ging.
Also ich glaube schon beides.
Nein, ich habe den Chat vor mir. Glaub mir doch mal.
Ja.
Du hast gefragt, was für Themen sind offen? Und dann habe ich noch gar nichts geantwortet. Und dann hast du geschrieben, ich fände spannend, non-konventionelle Beziehungen und ihre Abwehr. Dann ging es los. Alle reden über Polyamorie. Dann ging es um The Ethical Slut. Dann ging es um Sachen, die du nicht sagen darfst. Und erst dann habe ich gesagt, was? Sachen, die du nicht sagen darfst? Mein rosa-rotes Bild?
Genau. Du hast recht. Ich habe es jetzt auch nochmal nachvollzogen.
Noch vor, ich liebe dich.
Ich habe diesen, ja, darüber reden wir nächste Woche. ich habe es tatsächlich geschrieben, bevor du irgendwie reagiert hast. Das ist richtig.
Danke.
Abgefahren.
Das heißt, du musst dir aber jemand anderen gemeint haben. Wahrscheinlich die
restliche Welt. Ja, okay, dann meinte ich vielleicht nur so ganz allgemein. Und ich habe vielleicht allerlei Reaktionen von Leuten schon einfach vorweggenommen. Das ist ja auch interessant. Mhm. Und ich finde es ja auch interessant. Also ich meine, das finde ich auch das Interessante dran. Man muss ja erstmal drüber reden, was man eigentlich jeweils meint. Ich meine, non-konventionelle Beziehungsmodelle, das kann ja erstmal sowieso viel heißen. Und Polyamorie kann, glaube ich, auch viel heißen. Mhm. Und ich glaube, viele Leute von denen, die jetzt sehr abwehrend darauf reagieren, haben sich entweder noch nie Gedanken darüber gemacht oder haben eine falsche Vorstellung davon, was viele Leute, die es ernst meinen, sozusagen darunter verstehen. Und es gibt natürlich auch viele Leute, die behaupten, das zu machen. Die machen in meinen Vorstellungen eigentlich was ganz anderes vielleicht. Mhm. Also zum Beispiel nämlich einfach gedankenloses Rumvögeln.
Ja.
Und gedankenloses Rumvögeln ist jetzt irgendwie nicht das, was ich so unter dem Konzept von Polyamorie verstehen würde.
Also ich glaube, es ist ein Beziehungsmodell. Wie bei allem, dass die sagen, dass sie es tun, ja selbst für sich so ein bisschen festlegen, wie sie das jetzt nennen. Ja? Wichtig ist halt nur, dass alle Involvierten irgendwie die gleiche Ansicht haben und wenn das dann nicht quasi dem Duden, der Definition im Duden entspricht, ist das ja nicht so schlimm. Dann wird es nur erst komisch, wenn man halt nach außen das kommuniziert oder so, ne? Oder jemand Neues dazukommt.
Mhm. Ja, total.
Weil da gibt es ja total viele Namen oder also Sachen oder wie soll man das nennen? Modelle. Polyamorie, ich meine, Poly heißt mehrfach und Amorie heißt ja sozusagen, ich sag mal, Liebe. Mhm. Monogam, warum heißt es da nicht Polygam oder ist das auch ein Wort?
Polygam gibt es auch, klar.
Ja, siehst du, das ist dann mit Vögeln hauptsächlich, ne? Also nicht den Tieren, sondern Ficken.
Naja, Partner, also das ist mehr so ein sozialwissenschaftlicher Begriff, würde ich sagen.
Halt, ach so, stimmt, ja, stimmt.
Ne, keine Ahnung, also in, weiß ich nicht, bestimmte Tiere zum Beispiel leben monogam, das heißt, die haben in der Regel nur einen Partner und andere leben halt polygam, die haben halt mehrere Partner.
Ja gut, aber weil bei Tieren ja Liebe und Sex nicht so unterschieden wird, kannst du das jetzt auf den Mensch ja nicht so übertragen.
Genau, aber auf den Mensch übertragen würde man es jetzt erstmal auch ja biologisch sehen und dann die soziale Frage vielleicht noch gar nicht stellen, aber eine polygam organisierte Gesellschaft wäre jetzt auch eine, wo halt die ausschließliche Paarbeziehung jetzt nicht das Standardmodell darstellt. Wenn man in einer polygamen Gesellschaft leben würde, ne?
Ja, wie heißt das nochmal, wenn jemand viel rumvögelt? Da gibt es auch so ein Wort.
keine Ahnung. für Männer, Womanizer, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also gibt es bestimmt 1000 Wörter dafür.
Nee, warte ganz kurz. Okay, sprich erst mal weiter, ich komme da gleich noch drauf.
Kommst gar nicht drauf. Ja, das ist richtig. Also, und Polyamorie, ich glaube, das verwenden auch nur Leute, die sich ein bisschen jedenfalls Gedanken drüber gemacht haben, weil es ja eben sagen soll, naja, es geht auch um Liebe, es geht um Beziehungen.
Ja.
Und nicht nur um körperliche Bedürfnisse, die man durch Sex befriedigt, in irgendeiner Weise. Ja. Also das ist, glaube ich, auch, also was viele Leute ja auch verwenden, ist der Begriff der offenen Beziehungen.
Ja.
Was für viele Leute, glaube ich, heißt, wenn sie es hören, irgendwie, naja, gut, es gibt ein paar und die haben vereinbart, dass sie auch mit anderen Leuten schlafen dürfen, ohne dass das ein Problem irgendwie darstellt oder so. Aber das scheint mir irgendwie so ein bisschen weniger klar definiert zu sein. Ja, wobei, was heißt weniger klar definiert zu sein? Ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube nicht, dass ein einzelner Begriff irgendwie halt was Bestimmtes heißt, sondern ich glaube, dass egal, welche Begriffe man wählt, ist wichtig.
Promiskuitiv, Entschuldigung, war, glaube ich, das Wort, was ich gesucht habe.
Ja, okay.
Das hat doch nur was mit Sex zu tun, oder?
Ich denke schon, ja. Das scheint mir so ein
abwertendes Wort, Ahnung, oder?
Ja, ich weiß nicht, ist das nicht irgendwie so ein sexualpsychologisches Fachwort oder so sogar?
Ich weiß
eigentlich
nicht.
Ursprünglich? Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Es ist mir jetzt auch aus dem, ja, Entschuldigung, ich habe dich auch total unterbrochen.
Nee, egal, also was ich sagen wollte, ich glaube, es kommt jetzt gar nicht so sehr drauf an, irgendwie, welches Wort jetzt irgendwie objektiv irgendwie was heißt, sondern eben mehr zu klären, was halt Leute jeweils damit meinen, wenn sie so Worte verwenden. Und ich glaube, in dem Kontext müsste man, glaube ich, mehr nachfragen. Und das ist eigentlich auch das Interessante daran. Also ich, vor Jahren habe ich ein Buch gelesen darüber, das heißt halt, deswegen, das hast du eben schon genannt, das hat den englischen Titel The Ethical Slut, also sozusagen die, die moralische Schlampe oder so, ja, oder die ethische Schlampe, wäre die wörtliche Übersetzung. Ich weiß gar nicht, ob das jemals auf Deutsch übersetzt wurde. Ich fand das damals ganz interessant, also es ist wirklich viele Jahre her, weil ich bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nie drüber nachgedacht hatte und dann nur so dachte, so, naja, das ist halt irgendwie, ja, also, ne, keine Ahnung. Also ich hatte, glaube ich, gar nicht so ausführliche Gedanken drüber und fand es eben mehr so, weil es mir in der Gesellschaft jetzt nicht so Thema zu sein schien, eher, ja, ich hatte, glaube ich, kein Konzept in irgendeiner Weise davon. Und das Buch ist echt gut geschrieben. Und ich habe seitdem häufiger immer gesagt, dass das eigentlich einfach ein sehr gutes Buch über Beziehungen führen ist, weil es versucht eben, bewusst zu machen und bewusste Entscheidungen dazu zu treffen, was sich Partner in Beziehungen eben wünschen, was sie brauchen, was ihre Bedürfnisse sind. Und wie das mit den jeweiligen Bedürfnissen des Partners eben zusammen funktionieren kann oder halt nicht. Und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Und in der Philosophie dieses Buches sozusagen wäre die Entscheidung am Ende zu sagen, naja, zwei Leute entscheiden sich, ein Paar zu sein und in jedem Fall auch nur miteinander zum Beispiel sowohl Sex zu haben, als auch nur miteinander romantische Gedanken zu teilen in irgendeiner Weise, ja. Das wäre also genauso legitim und völlig legitim, also überhaupt nicht abzuwerten, wie Leute, die sagen, so keine Ahnung, wir haben beliebig viele gleichzeitige Beziehungen am Laufen und sogar in der Extremposition vielleicht sogar keine davon steht in irgendeiner Weise über den anderen oder so. Ja, ja, also das wären ja so die beiden extremsten Pole vielleicht.
Ja. Und es gibt ja auch so Modelle, glaube ich, ohne mich da jetzt besser auszukennen, wo es quasi Leute gibt, die mit mehreren Leuten eine ernsthafte Beziehung haben, also mit romantisch und mit Sex, und die voneinander nichts wissen. Also jetzt zum Beispiel eine Frau hat drei Freunde und die wissen aber, also die wissen schon, dass sie noch andere Freunde hat, aber die sind da jetzt nicht involviert.
Okay. Ach, ich dachte jetzt schon in Form von Doppelleben, das gibt's ja auch.
Nee, das wäre ja, finde ich, das ist ja dann einfach Betrügen sozusagen. Da gibt man sich ja kein, da denkt man sich ja nicht, ich hätte oder denkt über seine Bedürfnisse nach, sondern macht einfach irgendwas und keiner weiß was. Das ist ja was ganz anderes. Was aber, glaube ich, viele Leute darunter irgendwie verstehen oder sagen, das ist ja dann keine ernsthafte Beziehung, wenn das dann mehrere sind und also da steht ja die zentrale Frage im Raum, kann man mehr als eine Person lieben oder so? Und dann ist, glaube ich, auch noch eine Frage, kann oder soll, will, weiß ich nicht, man Sex und Liebe trennen? Also, ne, weil es gibt ja zum Beispiel dann auch, das ist, glaube ich, so eher so eine offene Beziehung, ne, wo man sagt, wir zwei sind ein Paar, aber wir können noch mit anderen Sex haben. Wo man dann unterscheidet, romantische Gefühle und Sex, weiß ich nicht. Also wenn man dann schon vorher Abendessen geht oder ins Kino und sich über seinen Alltag austauscht, ist das dann schon mehr als Sex? Also ne, ist das dann schon wieder eine Beziehung mit jemand anderem? Ist ja auch die Frage. Und da wissen, glaube ich, auch nicht die, ich nenne es jetzt mal Ehepartner oder Partner voneinander, unbedingt, wer das ist. Ne? Also da gibt es ja dann, die sind die individuellen Absprachen, glaube ich, so. Willst du mir das erzählen oder halt nicht? Oder...
Genau, und das ist eine der Sachen, die in dem Buch unter anderem auch ausführlich thematisiert wird, zu sagen, so, das ist halt wichtig, vorher zu klären, wie viel will ich von dem wissen, was du machst? Ist es mir wichtig, damit ich mich sicher fühle in der Beziehung? Ist es mir wichtig, dass ich möglichst viel weiß? Oder ist es mir eher wichtiger, dass ich möglichst wenig weiß? Was davon führt bei mir eher dazu, dass ich mich damit wohlfühle?
Ja.
Und das finde ich interessante und wichtige Fragen, weil man in dem Kontext ja auch mehr über seine eigenen Sicherheitsbedürfnisse erfährt und falls man ein eifersüchtiger Typ ist, eben auch was darüber erfährt, wieso man eigentlich eifersüchtig ist. Was sind die Ursachen, was sind die Gründe dafür, dass man zum Beispiel Eifersucht empfindet und zwar in welchen Situationen? Es gibt Leute, die empfinden vielleicht gar keine Eifersucht, wenn der eigene Partner Sex mit jemand anderem hat, wenn sie dies und das darüber wissen. Aber schon, wenn der, keine Ahnung, jemand anderem irgendwie Geheimnisse anvertraut, von denen man selber nichts weiß.
Ja.
Ja, das könnten ja auch zwei völlig unterschiedliche Ebenen sein.
Oder mehr Zeit mit jemand anderem verbringt oder qualitativ hochwertigere Zeit, könnte ich mir auch vorstellen. Ne?
Mhm. Ja.
Also absolut. Wenn man zu Hause immer zusammen putzt und dann der andere zu jemandem fährt, mit dem er dann Spaß hat, ob das jetzt, das kann ja sogar auch ein in einer heterosexuellen Beziehung könnte das ja sogar auch ein Kumpel oder eine Freundin sein, ne? Also.
Mhm. Genau, absolut. Ja, und das ist ja interessant, weil es öffnet halt irgendwie so ein weiteres Feld dafür, was es eigentlich heißt, Beziehungen zu führen, finde ich. Ja, also und was davon einzelnen Personen halt wichtig ist, also wie sie ihre Schwerpunkte setzen und ob ihre Bedürfnisse so zu erfüllen sind, dass sie mit denen von ihrem vielleicht primären Partner, ich gehe jetzt mal von diesem Fall aus, dass es einen primären Partner gibt, dass sie mit denen halt jetzt nicht so kollidieren, dass es für denjenigen nicht tragbar ist.
Aber ich finde interessant daran, oder ich fände mal interessant zu wissen, wenn jetzt Leute ein Paar sind und die haben sich nicht kennengelernt schon mit der Vorgeschichte oder mit dem Vorwissen, ja, das ist jemand, der, weiß ich nicht, Polyamor ist oder offene Beziehung führt oder halt irgendwas, sondern so ganz normal. Und dann auf einmal merkt einer, dass er sich für sowas interessiert. Ich glaube, der Punkt, wo der das dann seinem Partner, seiner Partnerin mitteilt, kann irgendwie... Also stell dir vor, selbst man redet ganz normal darüber und entscheidet dann, okay, der eine sagt, das ist für mich nichts und der andere sagt, okay, dann, ich wollte es nochmal ansprechen. Dann in meinem Kopf stelle ich mir vor, dass da dann irgendwie für mich als die Partnerin, die das nicht wollen würde, wäre dann irgendwie so ein, ich würde dann die ganze Zeit denken, ja, oh nein, der will irgendwas und ich kann ihm das nicht geben, ne, weil ich nicht sagen kann, ja, okay, weiß ich nicht, wir sind jetzt polyamor oder offen oder keine Ahnung und dann wäre ja schon irgendwie so ein Bruch in der Beziehung, sag ich mal. Weißt du, was ich meine? Also auch wenn man sagt, ja, man redet drüber und man macht es dann nicht, sondern man will halt nur drüber reden, das fände ich schon schwierig irgendwie.
Ja gut, aber das könnte ja mit allen anderen Themen genauso sein, wo eine Person sich ändert. Und ich finde, also mein, das ist jetzt erstmal, also ich würde das erstmal jetzt gar nicht bewerten, aber also in einem sehr emphatischen Verständnis von Liebe würde ich ja sagen, dass man versuchen sollte, seinen Partner in der Weiterentwicklung zu unterstützen. Mm. Und also ich, in meinen Augen ist nichts schlimmer als Beziehungen, in denen ein Partner, seine Partnerin oder andersrum irgendwie versucht dafür zu sorgen, dass er oder sie immer gleich bleibt. Und,
ja,
ist dann, und wenn man das aber so sieht, dass man seine Partnerin, seinen Partner irgendwie bei Entwicklungen unterstützen sollte, dann kann es natürlich, gibt es immer ein Risiko, dass das in eine Richtung gehen könnte, die man selber jetzt so nicht teilen würde.
Ja, aber
und dann
guck
ist
mal.
Wiederum die Frage, wie geht man damit um? Ich meine, es könnte ja auch sein, ich mache jetzt mal ein Gegenbeispiel, das nichts mehr mit der Beziehung zu tun. Es kann sein, dass meine Partnerin irgendwie zum Beispiel politische Ansichten oder religiöse Ansichten entwickelt, wo ich sagen würde, nee, also sorry, das geht einfach gar nicht. Und auch das kann natürlich dazu führen, dass in der Tat am Ende steht, okay, am Ende des Prozesses vielleicht steht, okay, wir können die Beziehung so nicht weiterführen, das geht
ja,
einfach nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und das wäre bei dem anderen Fall genauso möglich wie bei jedem anderen Thema, das wollte ich damit sagen, weil also ne, natürlich kann das zu einem Ende der Beziehung führen, aber das könnte bei anderen Themen genauso zum Ende der Beziehung führen, einfach weil eine Person sich verändert hat und die andere nicht in die ähnliche Art und Weise oder jedenfalls das nicht tolerieren zu können glaubt in irgendeiner Weise. Und gut, dann gehört es ja eben irgendwie auch zu einer ehrlichen Beziehung dazu, zu sagen, okay, vielleicht sind die Voraussetzungen nicht mehr so, dass wir das können oder wollen.
Auf jeden Fall kann man festhalten, dass sowas nur funktioniert mit viel Reden, wie soll man das nennen, empathisch sein, sich in den anderen reinversetzen, auf Bedürfnisse achten, Bedürfnisse respektieren oder auch überhaupt als solche anerkennen.
Mhm.
Ich fühle mich da schlecht drauf vorbereitet, weil ich kenne das alles nicht, noch nicht mal in einer normalen Beziehung. Deswegen kann ich dazu überhaupt nichts sagen. Ich fühle mich wie so ein Kind, dem du jetzt irgendwas erklärst. Ich kann mir das nur so abstrakt vorstellen, aber nicht... Vielleicht schiebe ich das deswegen immer so weg und sage, ach, ich kann mir das alles nicht vorstellen, dass das funktioniert.
Ja, ich glaube, also ich könnte mir das, glaube ich, auch nicht so ohne weiteres in einer sehr frischen, jungen Beziehung vorstellen. Es sei denn, wie du eben gesagt hast, ne, es ist für beide von Anfang an oder sehr schnell am Anfang klar, dass beide eigentlich das präferieren würden.
Ja, oder so einen Lebensstil haben, dass sie halt sowas schon mal hatten oder dass sie genau. sowas gerne ausprobieren oder so.
Ja, also ich glaube, was es in jedem Fall braucht halt, damit sowas in einer Paarbeziehung, also in einer Zweierbeziehung funktioniert, das zu ergänzen durch solche anderen Beziehungsmodelle wäre halt ein sehr hohes Maß an Vertrauen. Und klar, bei Leuten, die man noch nicht lange kennt, ist üblicherweise das Vertrauen noch nicht so groß wie bei Leuten, mit denen man schon sehr lange eine Beziehung hat. Also wobei es natürlich auch Leute gibt, die sehr schnell Vertrauen fassen können. Ja, also ich will das jetzt gar nicht für alle irgendwie so einfach daherreden, weiß ich ja nicht, wie andere Leute das jeweils dann empfinden.
Vielleicht meinst du das jetzt auch mit Vertrauen, aber ich wollte jetzt sagen, auch so ein, ich nenne es jetzt mal Raum, wo du weißt, ich kann irgendwie alles sagen, ohne dass ich jetzt gleich dafür verurteilt werde. Also ich versuche was anzusprechen und der andere sagt nicht gleich, was, du, ich bin dir nicht genug, bla bla bla, sondern hört sich das erstmal an, hört sich meine Gründe an, irgendwie vorverurteilt nicht irgendwas oder überhaupt verurteilt nicht irgendwas, sondern also so eine Grundlage halt, wo man weiß, man kann normal diskutieren oder reden, sich austauschen, ohne dass man weiß, wenn ich jetzt was Falsches sage oder irgendwie nicht die richtigen Worte finde, dann bricht hier gleich alles auseinander oder so.
Ja, absolut. Genau. Ja, so eine, das ist für mich eben auch, das hat auch was mit Vertrauen und eben diesem grundsätzlichen Sicherheitsgefühl zu tun. Ich kann mich, also ja, dieses Vertrauen in, ich kann mich zeigen, auch wenn das vielleicht Seiten sind, bei denen ich sonst vielleicht Sorge hätte, wie mein Gegenüber darauf reagiert. Ja, ich kann mich auch mit meinen vermeintlich schwierigen oder vielleicht sogar als negativ empfundenen Seiten zeigen. Und ich das ist ja schon sehr viel. Also ich finde, das wäre für eine Beziehung ja schon ein echtes Gütesiegel, wenn so ein Partner wirklich so dieses Gefühl haben, wow, ich kann ich sein, auch wenn das manchmal vielleicht dann knirscht.
Aber das, ohne jetzt hier dich zu sehr deine Beziehung offenbaren zu wollen, ich will jetzt mal ganz indiskret nachfragen, aber das ist doch bei deiner Beziehung schon so, oder? Dass du sagst, ich kann ich selbst sein. Und also ihr habt dieses Gütesiegel.
Ja, würde ich zwar schon sagen, aber das heißt ja nicht, also wir sind ja schon sehr lange ein Paar, aber es heißt natürlich nicht, dass es keine Themen geben würde, bei denen wir uns jetzt nicht schwer tun würden, mit dem Partner darüber zu reden. Ja, vielleicht sogar gerade, weil wir Wissen oder Sorge hätten, dass er vielleicht das eine oder andere irgendwie schwierig finden könnte. Also jetzt gar nicht wegen irgendwie Beziehungsthemen so, sondern wegen, gibt ja viele Themen irgendwie, gerade wenn man jemand anderen gut kennt, sagst du, ja, na gut, da denke ich jetzt vielleicht manchmal das oder jenes, aber da teile ich dann vielleicht nicht gleich alles eins zu eins, so wie ich es denke, mit meinem Partner. Aber klar, natürlich, ich glaube, wenn Sachen einem wirklich, wirklich wichtig sind, dann, also würde ich zum Beispiel in meiner Beziehung, klar, würde ich mich wohl damit fühlen, darüber zu sprechen, die zu teilen.
Und ich wollte jetzt keine Angst. Eben eigentlich einen Witz machen, aber dann ist mir, als ich drüber nachgedacht habe, aufgefallen, also gut, eins zu eins kann man das jetzt nicht übertragen, aber also ich wollte jetzt sagen, das ist quasi wie wenn du jetzt sagst, du machst noch mit anderen Leuten einen Podcast.
Ja.
Das ist ja dann Poly-Podcasterie.
Genau.
Und dann habe ich gedacht, also das sollte ein Witz sein, aber eigentlich so ein bisschen die Gefühle, die sind schon ein bisschen ähnlich oder die Art, wie man dann darüber reden müsste. Also, weißt du, was ich meine? Du hast ja mit jemand anderem Podcast und ich war ja gleich so, ja, Friedrich, dann mach doch mit den anderen Leuten Podcast.
Ja, genau. Ja, ja und das finde ich halt das auch das Interessante dran, weil eben auch der Begriff Beziehung halt bewusst Beziehung heißt und Beziehung ja sowohl im Umgangssprachlichen heißen kann, ich habe eine Liebesbeziehung zu einer Person, als auch einfach Beziehungen zu anderen Menschen, die man halt kennt, irgendwie beschreibt, ja, die ganz unterschiedlich sind. Und ich finde, diese Faktoren wie Vertrauen, Eifersucht und so, die spielen ja in all diesen Beziehungen irgendeine Rolle. Mhm. Jetzt unterschiedliche Rolle, je nachdem, ob das eine Liebesbeziehung oder eine andere Beziehung ist und je nachdem, wie halt die jeweiligen Beziehungspartner so drauf sind und was denen halt so wichtig ist und so. Und insofern finde ich das überhaupt nicht verwunderlich, dass bei so einem ganz anderen Thema wie jetzt Podcasten irgendwie man auch solche Aspekte an sich erlebt, wo man sagen würde so, naja, hey, wir sind ja jetzt kein Paar, ja, also jetzt chill mal, ja.
Ja, das wäre dein Part und mein Part wäre, ich will aber ein Exklusivrecht auf Podcasts mit dir.
Genau, und das wäre interessant. Vielleicht hätten wir vorher drüber reden müssen, Eva.
Ja. Also ich bin nicht die mit jemand anderem einen Podcast hat.
Genau, wenn du krass drauf gewesen wärst, und das könnte ja in solchen Beziehungssituationen, also Lebensbeziehungssituationen genauso passieren, hätte ja auch sein können, so, na dann, also wenn du mit anderen podcastest, dann, also mach deinen Scheiß doch alleine und also die nächsten 4 Monate habe ich Besseres zu tun.
Ja, was meinst du, warum die Pausen so lang sind zwischen uns im Podcast? Das ist schon noch, ich muss erst meine Wunden lecken.
Ja, verstehe. Ich habe aber seit dem Sommer mit niemandem sonst mehr gepodcastet, Eva.
Ja, wirklich?
Erst nächstes Jahr wieder.
Und wann ungefähr, dass ich mich mental darauf einstellen kann?
Ja, wir können ja vorher so einen Prozess machen vielleicht, dass du diesmal nicht so ins kalte Wasser geschmissen wirst, weißt du, sondern...
Ja, und auch, dass du mir das, ja...
Ja, genau, dass ich vorher über deine Bedürfnisse sprechen kann, und du sagen kannst, irgendwie, ne, soll ich ein anderes Mikrofon benutzen zum Beispiel, ja, oder eine andere Software, ja, weil das ist ganz wichtig, um nochmal auf dieses Buch zurückzukommen. Wir machen ja immer so ein bisschen Werbung für Bücher, auch immer mal wieder im Podcast, um auf das Buch zurückzukommen. Also da sind auch so ganz praktische Sachen drin, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein verheiratetes Paar, das irgendwie als Regel zum Beispiel vereinbart, ja, ich bin da, finde ich alles in Ordnung und so, aber du ziehst bitte nie den Ring aus, den wir uns getauscht haben. Irgendwie so solche Sachen zum Beispiel, ne? Also um Leuten es eben, wenn ihnen das wichtig ist, ihrem Partner zum Beispiel, mit ihrem Partner okay darin zu sein, aber dass sie sagen, für mich ist aber zum Beispiel bestimmte Symbole der Sicherheit, der Zusammengehörigkeit wichtig.
Also
bei anderen eben ganz andere Dinge oder so, ja. Also wo das vielleicht völlig egal ist. Aber das finde ich schöne Beispiele dazu. Und ich meine das ganz ernst, auch mit dem Podcasten. Ich finde im Prinzip wirklich gut, das abzusprechen. Ich meine, jede Sache in jeder Beziehung bis zum Ende durchzusprechen, das ist halt viel zu aufwendig. Insofern sollte man das halt für die Dinge, denke ich, reservieren, die halt wirklich wichtig sind. Aber grundsätzlich finde ich das einen guten Ansatz.
Du darfst mit allen anderen Leuten Podcasts machen, du darfst nur keinen Spaß dabei haben, okay?
Okay, also das finde ich wirklich ziemlich, ziemlich niederträchtig, diese Vorgabe. Ja, also
jetzt gebe ich dir schon die Chance, das zu machen, was du gern möchtest, und jetzt hast du schon wieder was dagegen einzuwenden.
Ja, so ist das. Stell dir vor, du würdest sowas in der Beziehung machen irgendwie. Du kannst all deine Freunde treffen irgendwie, aber hab bloß keinen Spaß mit denen.
Ja, was meinst du, warum ich Single bin? Hat irgendwie nie so funktioniert mit meinen Vorgaben.
Es gibt doch diesen Spruch, als ich den das erste Mal gehört habe, ist mir fast die Spucke weg. Ich glaube, als Zivi habe ich den das erste Mal gehört im Arbeitskontext irgendwie. Appetit holen kann man sich woanders, gegessen wird zu Hause. In Bezug auf Sex und Beziehungen.
Und ja, da ist dir die Spucke weggeblieben.
Also ich hatte das vorher nicht gehört und ich dachte so, wow, krass, wie gewaltsam ist das denn? Ja,
findest
also,
du?
Das ist ja total.
Ja, echt, ich sehe das eher so, also kommt drauf an, was man jetzt mit Appetit holen meint. Ich meine damit vielleicht irgendwie mal flirten so, einen lustigen Spruch bringen. Und wo wenn man jetzt nicht eine Beziehung hätte, wo man sagen könnte, oh, guck mal, die zwei... bandeln an und es bleibt aber halt bei diesem Flirt und das heißt halt, mit Appetit, dass damit so ein bisschen wie das, was halt davor kommt, gemeint ist. Und wenn dann aber jemand sagt, das kann ich dir zu 1000% versichern, gegessen, essen tue ich nirgends und Appetit holen heißt für mich mal einen lockeren Spruch bringen, dann heißt es doch, dass ich mir 100% sicher sein kann, weil der genau weiß, dass sowas gar nicht geht. So irgendwie.
Ja. Ich glaube, das, was ich daran so krass fand, ist mehr so, deswegen ist das ja auch so eine Art Sprichwort, ne? Ist dieser Polizeicharakter davon. Dass irgendwie, das wird sofort so skandalisiert, dass völlig klar ist und da können wir auch niemals drüber sprechen. Das ist einfach felsenfest klar.
Hä, wo ist denn da ein Polizeicharakter für dich?
Naja, du siehst, ne? Also in dem Stil, wie man so einen Spruch sagt, wie, ne? Appetit kann man sich warnen, das gegessen wird zu Hause. Das ist ja so wie so autoritäre Mutter in den 60er Jahren sagt das irgendwie zu ihren Kindern, die am liebsten an der neuen Pommesbude essen würden. Und da kommt irgendwie so dieser Spruch.
Also du verbindest mit diesem Spruch irgendwie ganz andere Gefühle als ich.
Ah, okay. Ja, das ist auch interessant. Ja, wirklich interessant. Ja, krass. Ein Gedanke, den ich daran auch noch interessant, ein letzter Gedanke, den ich aus dem Buch gerne teilen möchte, und den ich mir seither für sämtliche Fragen zur Beziehung, jetzt nicht zu Polyamorie-Fragen oder Ähnlichem, sondern grundsätzlich irgendwie, was damals für mich irgendwie eine interessante Erkenntnis war, dass ja auch nicht alle Dinge in der Beziehung irgendwie symmetrisch sein müssen. Also jetzt auf das Beispiel bezogen, dass man in so einem Gespräch in der Beziehung jetzt nicht zum Schluss kommen muss, dass jeder Partner irgendwie die gleichen Absprachen mit seinem Partner hat wie der andere. Also ne, zum Beispiel, der eine sagt, keine Ahnung, mir ist total wichtig, wenn du dich für andere Leute interessierst, dass ich da jedes Detail von weiß. Und dass wir da gemeinsam auch irgendwie über die Person reden und so, und ich weiß, was bei dir irgendwie emotional los ist und so weiter. Und die andere sagt so, ja, mir ist es eigentlich auch, für mich ist es eigentlich auch okay, aber wenn du dich mit anderen irgendwie dich anderen irgendwie näherst, ich möchte eigentlich keine Details drüber wissen. Weil das belastet mich eigentlich sehr. Also weißt du, dass das nicht symmetrisch sein muss. Mhm. Dass sozusagen das nicht einfach so ein Rechte- und Pflichtenkatalog ist, der dann für alle gleichermaßen gilt und sie müssen den unterschreiben und fertig. Mhm. Sondern dass für
individuell so.
Dass individuell für jede Seite halt einfach geguckt werden muss, was ist denn für den Partner okay und was wäre ihr oder ihm denn wichtig. Und das kann dann ganz unterschiedlich rauskommen. Und das sogar am Ende bei rauskommen könnte, zum Beispiel zum Thema Polyamorie. Ein Partner hat zum Beispiel andere engere Beziehungen und einer nicht.
Ja.
Wenn das für beide dann am Ende okay ist,
ja.
Dass das auch eine okaye Lösung wäre. Ne? Also dass man das nicht so holzschnittartig sieht, wie man das, glaube ich, schnell so macht, wenn man so von diesem Standard Modell, das die meisten Leute als erstes im Leben kennenlernen, erstmal ausgeht.
Ich kann ja noch mal kurz sagen, was mir so durch den Kopf ging oder was ich früher gedacht habe, als ich das so zuerst gehört habe. Also ich konnte mir das gar nicht vorstellen, weil genau wie du eben gesagt hast, dieses eine Modell, was man ja nun mal eigentlich erstmal normalerweise irgendwie kennenlernt, das war für mich so ja, unantastbar ist vielleicht das falsche Wort, aber alternativlos. Also, weil einerseits habe ich ganz, also so als Teenager immer gedacht, naja, Sex und Liebe, also das gehört auf jeden Fall zusammen. Mhm. Also total, ja. Und dann ist ja eigentlich schon, wenn du sagst, das gehört auf jeden Fall zusammen, war für mich der nächste Schritt zu denken, naja, dann kann man ja das eine oder das andere nicht mit mehreren Leuten haben, weil das halt so auf eine Person festgelegt ist und also schon mit, man trennt sich und dann hat man halt irgendwann einen anderen Partner, aber halt nicht irgendwie gleichzeitig oder währenddessen und diese, ich sag mal so, der Anfang von so einem Mann-Frau-Ehe-für-immer-Modell waren ja, sag ich mal, die Swinger-Clubs, oder? Also ich sag mal, Swinger-Clubs gab es vor dem Wort Polyamorie, oder?
Ja, vielleicht.
Und das dachte ich dann schon immer, das ist doch seltsam. Und wenn dann da Leute, die da hingehen, die haben dann erklärt, also so, was man vielleicht so im Fernsehen mal gesehen hat, ich kannte jetzt niemanden, naja, dass wenn man lange auch zusammen ist, dass es dann normal wäre, dass man ja auch mal mit jemand anderem schlafen will oder so. Und da dachte ich dann auch so, hä, echt? Nee, dann liebt man sich nicht wirklich, bla bla. Und jetzt mittlerweile, wo ich älter bin und wo ich das auch so ein bisschen mich mehr damit oder überhaupt jetzt dieses Polyamorie-Thema in der Gesellschaft so mehr aufkommt, da kann ich das schon ein bisschen mehr nachvollziehen. Also jetzt nicht nur auf dieses körperlich-sexuelle bezogen, so von wegen, ja, der Körper, den ich da schon 20 Jahre kenne, der wird jetzt langsam langweilig, sondern dass wenn du halt immer nur mit einer Person die ganze Zeit alles teilst und austauschst, dass da ja irgendwie, wenn da irgendwie nichts von außen, weißt du, wie ich meine, irgendwie dazukommt, dann
ja,
also die ganze Zeit in deinem Süppchen da irgendwie schwimmst, ich kann es nicht erklären.
Ja, also ich meine, ich glaube, ein paar Therapeuten würden da eventuell so sagen, ne, dass wenn man glaubt, dass die eine Beziehung alles erfüllen muss an romantischen Vorstellungen, dass die damit in der Regel heillos überfordert ist.
Ja.
Weil der Partner hat halt die Stärken und Schwächen, die er hat und gleichzeitig lebt man auch einen Alltag, in dem irgendwie bestimmte Sachen irgendwie stattfinden und dann irgendwie, wenn man halt jetzt so sehr rosarote Vorstellungen vom Leben hat und glaubt, dass dieser eine Partner jetzt irgendwie all das, was ich damit verbinde, jetzt genau für mich leisten muss, dann ist das ja eigentlich eher ein Rezept zum Unglücklichsein. Und dann ist natürlich eine Variante, im Grunde habe ich immer noch diese romantischen Vorstellungen, aber ich bin halt dann da enttäuscht. und ich finde mich aber dann damit ab. Ne? Und dann werde ich irgendwie so verbittert und so und sag so, naja, pff, und mache irgendwie so komische Sprüche über meinen Partner im Laufe der Jahre und so. Ne? Das ist so ein klassisches altes Modell, na, als zum Beispiel entweder aus wirtschaftlichen Gründen oder aus sozialem Druck eben sowas wie Scheidung irgendwie nicht denkbar war.
Ja.
Oder halt, ich habe trotzdem, oder heutzutage, ne, breche die Beziehung halt ab, weil all diese Dinge da nicht möglich sind da drin. Und es könnte ja sein, dass wenn ich jetzt, wie gesagt, jetzt gar nicht, also so wie du eben gesagt hast, jetzt gar nicht nur wegen Sex, ne, sondern auch aus ganz unterschiedlichen anderen Wünschen, die ich noch an Beziehungen habe, ich sage, naja, also mit dem X, ne, das ist halt super, das gibt mir voll viel bei den Themen X, Y und Z und so und ich lebe total gerne mit zusammen, wir verstehen uns super und so weiter und so fort, aber es gibt so manche Sachen irgendwie, da ist es mir total wichtig, dass ich auch den Y kenne, denn nur mit dem fühle ich mich wirklich so und so und das ist für mich wirklich total wichtig und wenn der X das nicht zulassen würde, dann wäre ich wirklich unglücklich.
Ja, ich glaube, da geht es auch viel, und das ist ja jedem klar, denke ich mal, um einen selbst. Und wenn man denkt, ich möchte nicht, dass meine Partnerin oder mein Partner mit jemand anderem schläft, Zeit verbringt, ins Kino geht, dann sagt es ja wahrscheinlich mehr darüber aus, wovor man Angst hat. Also, dass man denkt, der andere ist dann in irgendwas besser und deswegen will die mich dann nicht mehr. Und das hat ja wieder mit so Ängsten im Zusammenhang mit einem selbst zu tun, irgendwie. Und ja. Gefühlen, nicht genug oder nicht gut genug zu sein oder dass es andere gibt, die besser sind und dass man nicht wirklich geliebt wird. Und ja, das können wir gerne nächste Woche bei unserem nächsten Thema weiter ausführen.
Machen wir auf jeden Fall.
Und in dieser Folge wird Friedrich mir total gute Ratschläge geben, wie man sein Single-Sein beendet.
Oh, dafür bin ich wirklich kein guter Ratgeber. aber ja gut.
Ich möchte, dass du dich vorbereitest.
Ich bereite mich vor. Ich werde mich zurückversetzen in ein Land vor unserer Zeit.
Als ich 13 war?
In der ich auch Single war. Na, 13 nun wirklich nicht. Mit 13 war ich, glaube ich, noch nicht mal als geschlechtsreif, aber egal. ich werde mich innerlich vorbereiten und ich könnte mir vorstellen, dass wir tatsächlich einige der Themen, die wir heute auch angesprochen haben, ein bisschen fortführen, ja. Eva,
ja.
Ich freue mich drauf.
Ich habe ein bisschen Angst davor.
Aber auch nächste Woche gilt, es wird nichts geschnitten.